Tara sagt was. Boobs, Business und Male Gaze. Folge 13 mit Laila Lowfire.
Ich sitze gerade um 1 Uhr morgens hier und nehme das auf, weil ich nicht schlafen kann. Ich mache mir im Moment so viele Gedanken. Ich frage mich, wie viel ich noch denken kann. Irgendwann muss man sich ja ausgedacht haben. Aber irgendwie passiert das momentan nicht. Ich denke viel über meine Online-Präsenz nach und wie andere Leute mich sehen. Und frage mich auch, ob ich übertreibe, ob ich einfach mal... Ich wäre eigentlich gern so ein Golden Retriever oder so. Manchmal, da denke ich mir einfach so, ja, ich stehe auf und denke mir, geil, essen, Ball spielen, essen, schlafen. Aber irgendwie ist das nicht so, und ich überdenke alles. Ich überdenke alles so in 1000 Teile und irgendwann sitze ich dann da und irgendwie so, boah, worüber hast du eigentlich nochmal so original nachgedacht? Das weiß ich dann irgendwie am Ende gar nicht mehr. Und frag mich dann auch oft so, wie sehen mich andere Leute? Sehen mich Leute unabhängig vom Geschlecht anders und bla 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 bla? Und da wäre es naiv zu sagen, nein, das ist nicht so. Natürlich sehen mich Männer anders als Frauen. Und ich liebe ja Filme und Serien und popkulturelle Phänomene sowieso. Ich beschäftige mich auch viel mit Filmtheorie und habe auch in meinem letzten Buch Drama Queen über den Male Gaze versus den Female Gaze geschrieben. Also den männlichen und weiblichen Blick. Das ist eigentlich ein ursprünglicher Begriff aus der Filmbranche, wie Männer Regisseure Frauen darstellen. Das heißt also, sie stellen Frauen morgens nach dem Aufstehen so dar, als ob sie dann in so einem Oversize-T-Shirt tanzen, durch die Wohnung jumpen mit dem Discman von damals. Oh mein Gott, sind die noch heute die Discmans kennen. Und sind so total glücklich, so alive zu sein. Oh mein Gott, es ist 7.51 Uhr und mir geht's richtig gut. Ich tanze durch die Wohnung mit so einer Wuschelfrisur aus dem gerade frisch aufgestandenen Bett-Look, der dann aber irgendwie 8 Stunden vorher in der Maske gedauert hat für genau diesen Look. Das ist genauso wie Männer sagen, sie stehen auf natürliche, ungeschminkte Frauen und zeigen dann als Beispiel Kylie Jenner. Okay. Das ist so ein bisschen der Male Gaze, wie Männer denken, dass Frauen sind. Wenn sie gerade aufgestanden sind, wenn sie ungeschminkt sind, wenn sie schlechte Laune haben, das ist dann nur so eine hervorgeschobene Lippe, so schlechte Laune, anstatt so full female rage. Und da frage ich mich dann auch oft so, okay, wie werde ich eigentlich gesehen? Werde ich, wenn ich wütend bin, wütend gesehen oder hysterisch, weil männlicher Blick und bla 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 bla. Und ich habe heute eine Person zu Gast, die auch viel mit diesem Male Gaze zu kämpfen hatte. Denn sie sieht so aus, wie Männer sich wahrscheinlich ihre Traumfrau basteln würden. Und Laila Lowfire, so heißt sie, hat dann einfach den absoluten Power-Move gemacht und hat sich gedacht, okay, wenn Menschen mich sexualisieren, wenn sie mich sehen, dann mache ich doch genau das, was niemand von mir gedacht hat und was als erstes an mir kritisiert wurde, meine Stimme oder die Art, wie ich spreche, also ziemlich leise, und macht daraus eine Karriere. Und dann hat sie sich komplett diesem Blick entzogen und eine Karriere als eine der erfolgreichsten Podcasterinnen von Stunde Null damals in Deutschland gemacht. Zusammen mit Ines Anioli hat sie einen extrem erfolgreichen Podcast gehabt, ist auch immer noch Podcasterin und hat jetzt auch ein größeninklusives Bademoon-Label gegründet, Moonjack, was für mich auch von Bedeutung ist, und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich finde ihre Einblicke und was sie so erlebt hat und wie sie bis jetzt so ihr Leben gemeistert, das hört sich so an. aber ja, finde ich sehr spannend und freue mich sehr, dass sie da ist. Und es geht auch um Brüste, falls jemand fragt. Hallo, liebe Leute, ich habe sie ja schon angekündigt und jetzt...
War das gerade so ein ICQ-Ton?
Das war ICQ.
Das war ICQ,
ich glaube auch, das war ICQ. Ja.
Wir ist jemand gerade angegangen, oder?
Ich glaube auch. Wir lassen es jetzt auch drin. Nee, hat so die Notiz verändert. So, die hat man dann immer so verändert, damit diese eine Person es sieht. Und dann ist man immer so on und off gegangen, damit es da unten aufploppt.
Das war ja auch eine ganz andere Zeit im Internet. Ne? Da hat man noch viel mehr über Gefühle auch gesprochen, eigentlich permanent. Es war dann immer so, Laila fühlt sich traurig oder so, weißt du, das war ganz normal, dass sowas irgendwie ein Facebook-Status damals war oder ein ICQ-Status und alle mussten dann fragen, hey, was ist denn los bei dir? Und irgendwie, ne, das vermisse ich auch manchmal so ein bisschen.
Ich vermisse es auch.
Einfach auf Instagram.
WhatsApp-Status.
Ja, oder WhatsApp-Status. Einfach zu posten, ey Leute, heute geht's mir beschissen.
Das habe ich gestern gemacht.
Ja?
Ja,
habe ich gestern gemacht. Hab ich mal Leute gefragt oder hast du es dann gleich dazu
geschrieben? Und hab dann so ein Zigaretten-Smiley geschrieben und hab geschrieben, nur die Ängsten wissen. Wie bei Facebook damals.
Das ist geil.
Bei Facebook immer so Fotos aus dem Krankenhaus. Leute, fragt nicht. Und dann so 28 Leute markiert. Die Ängsten wissen.
Wow.
Aber ja, du sagst gerade, warte, ich muss mich kurz sortieren, was wir zuerst machen. Ich will das kurz, muss es kurz ausdiskutieren, Entschuldigung. Und zwar, du sagst, dass du das so ein bisschen vermisst, dass Leute online über Gefühle reden.
Oh. Du nicht wahrscheinlich.
Auch ein bold move, das so zu sagen, weil ich habe das Gefühl, es geht nur noch um Gefühle. Und echt? Zwar um Wut. Alle sind die ganze Zeit so, auf mich auch. Ich bin so seit
schwierige Branche, würde ich sagen.
Existieren, ja. Finde ich auch. Du bist ja nicht so ganz in der Branche drin. Also schon. Also komplett.
In der Gefühlsbranche.
Genau, du hast ja keine. Du machst ja andere Sachen. Und die Überleitung ist mir nicht geglückt. Können wir bitte so tun, als ob. Stell dich doch mal vor, weil die Leute hören so die Stimme so, ist das? Oh mein Gott. Wie so eine Dating-Show, wo man nur so die Leute nackt sieht und dann wissen muss, wer das ist. Gibt's so eine Dating-Show?
Keine Ahnung.
Florian, können wir so eine Dating-Show machen? Florian nickt. Florian freut sich. Florian denkt sich, ja, das könnte man ja mal machen.
Ja, hi, ich bin Leila. Leila Lohfeier. Und ich bin Podcasterin. Ich bin Mensch, natürlich, in erster Linie. Guck mal, ich steig gleich auf dein Niveau ein hier.
Ich bin Mensch, in erster Linie. Ich bin zweiter, aber...
Nee, aber was mache ich? Ich rede sehr viel über Tabus tatsächlich, schon immer. Und damit habe ich dann auch irgendwie so meine Karriere ein bisschen gestartet. Mich früher ausgezogen für Geld und inzwischen ziehe ich Leute an für Geld. Ich habe ein Modeunternehmen.
Wie oft hast du diesen Satz gesagt?
Noch nie, das war
krass. Oh mein Gott,
das war
spontan.
Ja, ich war auch kurz so ein bisschen
Hä?
So, ne?
Ich habe so ein kleines, gesehen
eine kleine Gesicht. Standing Ovation erwartet oder so.
Richtig ja. Gut.
Also, ich habe jetzt nämlich ein Bademodenlabel, bei dem ich nachhaltige und größeninklusive Bademode herstelle. Also wirklich für alle Größen, nicht nur die, die existieren, sondern auch die, die aus dem Größenraster fallen. Und das ist eine kleine Mammutaufgabe, an der ich seit 3 Jahren sitze und verzweifle, aber mich auch sehr an den Ergebnissen erfreue.
Dass ich bin, also Standing Ovation kriegst du von mir noch, wenn ich später eh aufstehen muss. Also.
Das ist praktisch, das gleich damit zu verbinden.
Leider okay. Sehr faul. Ich bin ja, das merkt man bestimmt gar nicht, aber Podcast-Branche, wir müssen es sagen, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir so Marketing-Sprechwörter konsequent falsch aussprechen, den gesamten Podcast über, weil hier ist niemand, der uns korrigiert, also schon, aber der sagt nichts, der traut sich nicht.
Aber wieso sagst du das? Dann macht das doch keinen Spaß mehr.
Ja, meinst du?
Ja, nee, wir hätten das einfach, wir hätten das weglassen müssen. So, dass die Leute jedes Mal so, also,
was ist? So, warum sagt die das so? Dann kriegst du so E-Mails so, ja, hey, ich wollte nur sagen, ja.
Das funktioniert so gut. Ganz ehrlich, Podcasting hat mir jeden einzelnen Sprachfehler abtrainiert, den ich je hatte.
Echt?
Ernsthaft. Oh, weil bei jeder Sache, die du falsch sagst, kriegst du jede Woche 3 Millionen E-Mails, wo drin steht, hey, ich liebe deinen Podcast, ich höre dir voll gerne zu, ganz tolle Themen, ganz tolle Inhalte.
Ganz toll, aber...
Übrigens... Hör mal auf, das und das zu sagen, das macht mich wütend.
Hey, also, ich hasse dich. Ich habe letztens, das muss ich auch sagen, vielleicht, ich glaube, sie hört auch nicht mehr, aber ich finde das generell dieses, hey, ich finde dich, aber ich wollte nur mal kurz, ja, ich finde das gut, aber oft kommen dann auch so valide Punkte oder Kritikpunkte, aber manchmal kommen dann einfach Sachen, die so völlig ermüdend auch so ein bisschen sind für das andere Ende. Und mit dem anderen Ende meine ich mich. Und jetzt vor 1-2 Wochen hat mir eine geschrieben, ich hasse das voll, so zu klugscheißen, aber... Und weiter habe ich dann nicht gelesen und habe dann gesagt, dann lass es doch. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann 1 Million Euro im Monat bezahlt. Und mit 1 Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch 6 Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und da denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr 2 bestehende Versicherungen hochladen und einen 30€ Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co. mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben, TARA44. Du musst es ja nicht machen. Du musst mir ja gar nicht. Es zwingt dich ja niemand dazu, mir jetzt zu schreiben und klugscheißen zu. Dann lass es. Du hast es doch. Und ich habe dann das gesehen bekommen. Sie hat es gesehen, aber mir nie darauf zurückgeschrieben. Und irgendwann habe ich die Nachricht dann nochmal geöffnet und habe dann gesehen, es ging dann tatsächlich um etwas, was ich andauernd kriege, und zwar Korrekturen für mein letztes Buch Drama Queen, weil ich da Patriarchat konsequent falsch geschrieben habe. Mit Absicht, weil ich habe gemerkt, beim Schreiben war das so voll schwer. Da war ich so auf meiner Tastatur so wie so eine 78-jährige Frau, die so gerade das erste iPhone bekommen hat aus Detmold, und die muss dann jetzt so tippen und tippt dann so mit 2 Fingern. Oder wie Papa, Papa tippt auch so, ne? Hoffentlich hört Papa diesen Podcast nicht. Wird er nicht. Ist ihm egal. Und dann habe ich so geschrieben, Patri. Und dann wurde mir das so anstrengend für mein Buch und habe es dann einfach irgendwie wie so eine Katze, die so übers Keyboard läuft. Habe dann so, Patri, ja, ich wurde mir egal, geschrieben. Und ich habe ganz, ganz oft bis heute kriege ich Nachrichten, dass ich das falsch geschrieben habe im Buch.
Aber hast du es jedes Mal gleich falsch geschrieben oder immer anders?
Immer anders.
Okay.
Bestimmt um die 200 Mal.
Krass, ey, aber man hat doch so Programme, die so Fehler melden, ne?
Ja.
Ist das dann nicht mega nervig für deine Lektorin oder deinen Lektor?
Mir
wenn,
egal.
Wenn immer wieder.
Die wird bezahlt.
Wird sie nicht?
Nein. Krass. Oh Gott. Leute glauben mir ja dann auch immer so, stimmt das wirklich, dass sie wird? Doch, ich denke, sie wird bezahlt. Ich hoffe es, denn sie hat mein neues. Nein? Oh Gott. Habe ich da schon nicht? Nee. Ja, erzähl doch mal über deine Firma oder über deinen Podcast. Wir brechen das. Ich kündige das ja noch gar nicht an.
Interessant, Tara, interessant. Ja, Podcast. Naja, ich habe früher Besser als Sex gemacht mit Ines Anjoli, wo wir vor allem über Sex gesprochen haben. Und dann habe ich 2020 angefangen, mit Tuja Diebel Vibers zu machen, wo wir uns vor allem um so strukturelle Themen kümmern, ganz viel feministische Themen auch, aber auch eben so Themen, die uns beschäftigen. Wir sind beide irgendwie über 30 Unternehmerinnen und Mütter. Und da gibt es einiges, worüber andere Menschen, glaube ich, nicht so gerne reden, worüber wir dann irgendwie sprechen. Wir haben jetzt auch gerade irgendwie 2 Folgen über Einsamkeit gemacht. Das war richtig interessant. Und ja, ansonsten habe ich noch letztes Jahr einen neuen Podcast gestartet mit Sammy Deluxe, Mind Your Manners. Und da geht es um Männlichkeit. Wow. Jetzt Menschlichkeit natürlich auch, aber auch vor allem über Männlichkeit. Und das fand ich auch, also sehr, sehr guter Podcast, wenn man eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat, weil die Folgen wirklich krass anhaltsvoll sind. Und ja, das hat mich sehr bewegt, das aufzunehmen.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, seit 2020 hast du den Podcast Vibers. Wie viel früher war denn dann dein anderer Podcast? Und heißt das, du warst eine der ersten in Deutschland? Kann man schon so sagen, oder?
Ja, also ich war auf jeden Fall unter den ersten 10, würde ich sagen. Also.
Und jetzt hat ja jeder. Kann
nicht mehr vorstellbar, ne? Aber damals hat uns auch niemand ernst genommen.
Ich
kann dir sagen, wir waren wirklich, irgendwann waren wir der Podcast mit dem höchsten Werbe Umsatz, ne, weil es gibt ja auch Podcasts, die halt gar keine Werbeeinnahmen haben, weil die irgendwie so einen Deal haben. Und ich weiß noch, dass wir da so mega für gehypt wurden. Und wenn ich mir jetzt die Preise angucke, die wir damals verlangt haben für die Klicks, die wir hatten, einfach, das ist absurd, ne? Also weil niemand wollte in Podcasts investieren. Und die waren dann so, ja, okay, wir geben euch mal irgendwie so 3000 Euro, ne, weil kleines Risiko. Und dann waren es vor allem Startups auch und junge Unternehmen, die das gemacht haben. Und ich meine, das waren Klicks, ne? Also das kann man heute, boah. Da hätte ich mir heute ein Haus von kaufen können. Alle paar Monate.
Und jetzt halt nur noch jedes Jahr.
Jetzt halt nur noch jedes Jahr. Ja, das harte Leben von einer Podcasterin im Jahre 2024.
Ja, richtig nervig. Aber jetzt hat ja wirklich jeder Mann, vor allem auch einen Podcast, wenn er ein Mikro zu Hause hat. Und dass ihr zu den ersten 10 oder so gehört habt, das ist halt auch krass beeindruckend. Und ich war ja lange nicht in der Podcast-Szene drin und bin da auch immer noch nicht richtig drin. Ich meine, ich sitze hier und...
Welche Folge ist das heute?
Keine Ahnung.
Die ersten 10 oder die ersten 20? Oder?
Ich habe gar keinen Plan. Okay. Florian, die wie viel so...
14, 15?
Genau.
Ah ja,
14, 15, wollte ich auch gerade sagen. Tatsächlich keine Ahnung. Weil ich auch oft Folgen dann am Stück aufnehme. Mhm. Aber ja, zählt das schon als, nee, als wann ist man etabliert? Ab Folge 100?
Nein, ich finde das immer so bescheuert. Das ist wie Leute, die nicht sagen wollen, dass sie Autorin oder Autoren sind, nur weil sie nur ein Buch geschrieben haben. Also, ne? Gleichen Punkt getroffen anscheinend. Ja, aber weißt du, also du hast Bock auf Podcast, dann bist du Podcasterin. Ja. Und weißt du, ich denke mir auch oft so, ja, ich habe keine Millionen Profit gemacht mit meinem Bademoden-Label, bin ich jetzt Unternehmerin?
Ja.
Bin ich.
Auf jeden Fall.
Auch wenn ich Geld verliere, bin ich Unternehmerin, ja, das ist egal. Es kommt nicht drauf an, wie gut man ist, sondern wie viel
wie oft man drüber weint. Genau. Wie oft hast du über ein Projekt geheult? Das heißt, das ist dein Vollzeitjob.
Oh mein Gott, dann war ja auf jeden Fall da. Ordentlich, ja. Ja. Ich muss ja auch sagen, also Muniek ist dieses Bademoden-Label ist auch so ein
dieses
bisschen...
Das Bademoden.
Das also, Bademoden-Label für größeninklusive, nachhaltige Bademode ist auch so ein bisschen entstanden. Und ich dachte mir so... Ich habe ja schon eigentlich einen Vollzeitjob. Ich mache das so nebenbei, vielleicht so ein, maximal zwei Tage die Woche. Und ja, das ist...
Irgendwo in einem anderen Zimmer lacht jemand leise.
Ja, das hat auf jeden Fall nicht ganz so funktioniert. Irgendwie bin ich da jetzt halt so mindestens dreimal die Woche vor Ort. Und den Rest mache ich halt zu Hause, während ich andere Sachen machen soll. Und es ist auf jeden Fall krass viel Arbeit, ja.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
Einfach aus dem Grund, ich hatte nie passende Bademode. Ich habe einen sehr, sehr schmalen Brustkorb und sehr große Brüste schon immer gehabt. Und das hat mich leider dann eben dazu gebracht, dass ich selbst irgendwie immer wieder erfinderisch werden musste, um überhaupt schwimmen gehen zu können. Und ich habe da mega drunter gelitten. Schon immer, also auch in der Schulzeit, auch also ganz schlimm. Ich kann mich so krass an so Baggersee-Sommer erinnern und ich irgendwie in irgendwas, was ich umfunktioniert habe und was ich mir irgendwie abgeklemmt habe auf der einen Seite und hässliche Sachen einfach, ne, die dann trotzdem nicht gehalten haben. Ich konnte mich trotzdem nicht im Wasser bewegen, ohne dass danach meine Titten mir um die Ohren geflogen sind. Es war einfach schwierig schon immer und ich war immer so, okay, wenn ich irgendwann mal Geld habe, ne, dann... Mache ich das, dass wirklich alle Leute ein Bikini haben können. Und das Gleiche gilt mit Unterwäsche. Ja? Also ich muss auch ehrlich zugeben, als ich Muniek gegründet habe, war das so, ich gründe jetzt Muniek und ich mache erst Bademode, damit ich ein bisschen mehr Geld zusammen habe, um Unterwäsche zu machen, ist teurer. Also zumindest in dem Bereich, in dem ich das machen möchte. Und dachte halt so, okay, ein Jahr Bademode und dann, ne, geht's los mit Unterwäsche. Spoiler. Wir sind immer noch nicht da.
Aber ist das noch der Plan?
Das ist immer noch der Plan, okay. Ja. Also wir hatten jetzt auch schon angefangen, wenigstens schon mal so bügelfreie Unterwäsche zu machen. Aber das Problem ist, meine Ansprüche sind so krass hoch. Also es muss halt echt so wenig Stoff wie möglich haben, so viel Halt wie möglich. Es muss in allen Größen gleich gut aussehen. Ich möchte nicht, dass ich eine A-Cup kreiere und dann muss ich aber Abgröße... D, E, muss ich dann den Cup komplett anders aussehen lassen, damit das hält. Das geht für mich nicht. Ich finde, der muss in allen Größen gleich aussehen. Und ja, das ist halt einfach, es ist einfach kompliziert. Es ist mega kompliziert. Wenn es einfach wäre, würden es wahrscheinlich mehrere Firmen machen.
Ja.
Und es ist super teuer. Alles, was wir machen, ist nachhaltig. Wir produzieren super viel in Berlin.
Echt?
Ja, wir zahlen halt faire Löhne. Wir haben auch eine Produktion in Portugal, mit der wir auch ein bisschen Stockware inzwischen produzieren, weil wir sonst es nicht schaffen im Sommer. Wir arbeiten auf 47 Quadratmetern. Das ist mega krass.
Krass.
Und haben jetzt auch schon 5 Maschinen stehen, ne? Also, und ich sag mal so, vorne ist unser Showroom. Also es ist nur die Produktion hinten. Eigentlich haben wir so eine 25 Quadratmeter Produktion. Und dafür muss ich sagen, sind wir schon echt richtig weit gekommen. Aber es ist halt wirklich, es ist super krass und es gibt auch ganz viele Punkte, mit denen ich immer noch nicht zufrieden bin. Ich finde immer noch, dass wir viel zu teuer sind, leider, weil einfach ne, meine ethischen Ansprüche da so hoch sind und ich da auch wenig Kompromisse machen möchte bis jetzt. Vielleicht passiert das ja irgendwann, dass ich mir denke, okay, ne, dass ich mich entscheiden muss, ob ich wirklich ein Label haben möchte, was sich nur um alle Größen kümmert oder ob dieser Nachhaltigkeitsfaktor und dieser ethische, faire Anspruch auch überhaupt da mit zusammenpasst. Wissen wir alles nicht. Jetzt ist es noch so, dass ich es noch durchziehe. Und das schränkt uns aber extrem ein. Ne? Ich meine, wir haben heute schon wieder, haben wir glaube ich 3 Stunden nur da gesessen, weil wir neue Metallsachen brauchen. Und es gibt einfach fast nichts, was nicht in Asien produziert ist, wo man wirklich die Lieferketten nachverfolgen kann. Deswegen ist es einfach so krass kompliziert.
Ich kann mir sowieso vorstellen, man sagt ja mal, ja, dann kauft auch einfach ethisch ein irgendwo, aber das ist ja auch immer eine Frage von Geld. Es ist einfach natürlich viel, viel teurer. Und selbst so ethische Sachen, die dann irgendwie, man kennt ja mal das schöne Wort Greenwashing, angeblich ethisch sind, sagst du gerade selber auch, dass es dann trotzdem oft gar nicht mal verfolgbar ist. Und bei denen, wo es dann wirklich zu verfolgen ist, dann kostet es dann ungefähr 1.000.000 Euro.
Ja, total. Also wir haben das bei ganz vielen Zutaten von unseren Bademoden, dass die einfach so absurd teuer sind. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen. Aber das sind dann oft auch die einzigen Lieferanten, die es gibt in Europa, die eine transparente Lieferkette haben und die zumindest dann die letzten 3 Stufen nachverfolgbar lassen, ne? Wo dann wirklich die Rohmaterialien herkommen, ist immer noch die andere Sache, ne? Du kannst es nicht kontrollieren, die müssen das nicht bei jeder Lieferung neu angeben, ob das sich geändert hat oder nicht, ne?
Das ist ja, da gibt's keine krass, ne?
Gesetze für, und selbst so Sachen wie Lieferkettengesetz und so lässt so viel Lücken auch für Improvisation, sag ich mal, in dem Bereich. Deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig, da so hinzukommen. Und auch, ne, Made in Portugal, ne, das ist ja auch sowas, was inzwischen so ein Siegel ist für nachhaltige Produktion mit fairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber der Mindestlohn in Portugal sind auch nur ein paar Euro. Und das ist nicht so, dass die Sachen, also im Endeffekt stecken sich da die Produktion auch viel Kohle in die Taschen, weil ja. Du zahlst als nachhaltiges Label auf jeden Fall einen höheren Preis als das, was die da vernähen, so, ne? Und ja. Das, genau, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Sachen. Ich glaube aber, wenn man wirklich da weiter hinterher ist und mehr anbietet in dem Bereich, dass die Transparenz steigen wird und dass dann auch sowas passiert, wie dass Portale geschaffen werden, so Börsen, wo man dann Hersteller findet, die transparente Lieferketten haben und so weiter. Im Moment ist die Nachfrage einfach immer noch so gering, dass das nicht passiert.
Deswegen habe ich eben gefragt, ob ihr als Businesspartner oder Freundin euch dann auch so ein bisschen gegenseitig inspiriert habt. Weil ich zum Beispiel, ich habe auch immer gedacht, ich würde auch gerne mal irgendwie, also früher, ne, das habe ich schon lange verworfen, weil es mich völlig überfordert, weil ich auch oft gedacht habe, so ja, krass, ich würde auch sowas gerne machen. Einfach Kleidung. Weil ich einfach sehr groß bin und ich oft das Gefühl habe, dass mir Kleidung gar nicht passt. Und dann hat dann irgendein Shop mal eine Tall-Version und mir passt gar nichts von der Länge. Also normale T-Shirts sind bei mir bauchfrei. Ne? Und deswegen habe ich auch da oft drüber nachgedacht und dachte dann so, krass, aber ich wüsste wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Und egal, ich habe dann auch mal so ein paar exzessive Google-Einheiten gehabt oder so, aber wenn man niemanden im Umfeld hat, dann hat mich das so super entmutigt. Deswegen habe ich gefragt, weil ich kann mir vorstellen, oder ich sehe ja auch in deinen Instagram-Stories, was für ein unglaublicher Aufwand das ist und wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich finde das total erstaunlich. Und es gibt einfach so viele Körper, die eben nicht in dieses Raster, was du eben genannt hast, fallen. Also ich bin einfach besonders groß, aber bei mir ist ja auch so, ich wurde dir auch schon vorgeschlagen, immer mal wieder als Beispiel, meine Brüste sind ja komplett unterschiedlich groß. Also mit unterschiedlich groß meine ich, dass mein Frauenarzt letztens zu mir meinte, Schatz, das würde ich machen lassen.
Ich gesagt, schön.
Mit
so einem Gynäkologen braucht man auch keine
Mutter mehr.
Instagram-Follower
mehr.
Mehr.
Oh mein Gott.
Sorry.
Wow. Nein, meine Mutter wird es nicht sagen. Nur denken, nein. Es ist bei mir wirklich ein krasser Unterschied von, keine Ahnung, wie viel. Also ich habe ja nicht mal eine richtige Größe, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich hatte auch 2-mal eine Kooperation mit so Unterwäsche-Brands, die ich dann auch einfach nicht so wirklich machen konnte, weil die wollten dann, dass ich das begleite und so. Und da habe ich gesagt, ja, schwierig. Ich wollte das immer schon mal angleichen lassen. Und bei mir wäre es wohl auch so, dass die Krankenkasse es tatsächlich übernimmt. Aber ich habe ja so Angst vor OPs. ich hatte ja noch nie eine OP, so mit Narkose und so, weil ich hatte zwar schon einen relativ heftigen Autounfall, aber da hatte ich Glück im Unglück, dass alle Knochen so gebrochen waren, dass sie gesagt haben, ja gut, da können wir auch nichts machen, das muss so zusammenwachsen. Mhm. Deswegen, ich habe ja so ganz schlimm Angst vor so Narkosen und so, und deswegen, sonst würde ich das sofort machen. Ich würde das sofort machen, weil es mich auch schon einschränkt. Also ich kann so ein bisschen, ich glaube, bei dir ist es ein ganz anderer Pain und Struggle, vor allem auch, weil ich mir vorstellen kann, dass du bist ja dann quasi so das, was der Male Gaze sehen will. Ne? Dieser schmale Oberkörper, große Oberweite. War das dann auch so für dich, dass du das Gefühl hattest, darunter zu leiden? In Jugend oder so, weil du auch gerade sagtest, am Baggersee oder sonst was, war das dann schon was, worunter du gelitten hast? Oder hattest du nette Leute um dich rum?
Ja, ich bin in Utopia aufgewachsen.
Cool, das freut mich.
Nee, also es war schon was, was irgendwie mich krass belastet hat. Es war bei mir auch echt so, also die Titten waren auf einmal einfach da. Also ich weiß gar nicht, wann die gewachsen sind. Ich hatte irgendwie einen Tag keine und am nächsten Tag hatte ich, also mein erster BH war, glaube ich, eine B oder C. Also da ist einfach irgendwie, ne, war halt nichts dazwischen. Und ich habe auch irgendwas Komisches. Also meine Brüste wachsen immer noch. Und ich habe echt schon so viele Theorien darüber aufgestellt und so, aber keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwelche Hormonprobleme. Aber das war schon echt immer so, dass es irgendwie so der Hauptfokus war. Ne? Also ich war immer die mit den großen Locken, aber so mit dieser Pause, ne? Die mit den großen Locken. Mhm. Und keine Ahnung, irgendwann so, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich ja dann Oliver Rath kennengelernt. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich macht es Sinn, das irgendwie zu nutzen, weil ich habe so viele Nachteile davon. So die Vorteile, die erkunde ich nie. Ne?
Ja.
Und deswegen war das irgendwie für mich voll das Ding, was okay war. Ich meine, ich war damals auch 18 und hatte eh nicht so viel Prinzipien im Leben oder wusste noch nicht, wo es hingeht mit der Reise und so. Und war so, ja, keine Ahnung, mal gucken, wer mir am meisten Zeit.
Ich glaube, du musst kurz erklären, wer Oliver Rath ist.
Ja.
Für Zuhören.
Oliver Rath war ein deutscher Fotograf, der vor allem durch seine leicht provokanten und körperabbildenden Fotos berühmt wurde. Und ja, mit dem habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe damals als Praktikantin bei ihm angefangen. Kam tatsächlich über Joko Winterscheid, der bei einem, guck mal, das ist jetzt voll die geile Geschichte, aber bei einem Home Cribs, bei einem MTV Home Cribs, war Joko Winterscheid bei mir zu Hause. Und
komm, ja, kennst
du das nicht mehr, dieses MTV Home Cribs? Weißt du, was das ist?
Ist das so, wo wie Stars leben?
Also genau, es gab mal dieses ursprüngliche, ne?
Ja.
So, welcome to my crib. Und ja, dann genau, waren das irgendwelche krassen Rapper oder so. Ja. Genau, aber
wusste
in Deutschland,
gar nicht, dass du das bist,
bei MTV Home gab es halt so eine Down-to-Earth-Version davon, wo die nachts irgendwie in WGs vor allem einmarschiert sind und
echt?
Die Leute aus dem Bett geklingelt haben.
Hä, hey, das kenne ich gar nicht.
Echt? Okay, was? Ich habe das immer so gerne geguckt. Und
I would rather die. Oh mein Gott, Stefan, kommt jemand so. Okay, ja.
Ja, ganz ehrlich, ich habe es rausgefunden. Ich wusste, dass der kommt.
Okay, cool.
Ja, meine Mitbewohnerin war so unauffällig damals. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben sie irgendwo eingesperrt, sind dann in ihren Laptop gegangen oder so. Wir wussten, es passiert irgendwas. Ja. Und wir wussten aber nicht, was. Ne?
Okay, okay.
Das war irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat sie ja keinen Bock mehr auf ihre Mitbewohnerin oder so.
Würde ich die auch.
Das war eine Sicherheitsmaßnahme. Nein, aber es war, ne, also so brutal war es nicht. Darf man das hier überhaupt nur sagen?
Ich überlege auch gerade so, warte kurz.
Nee, okay, gut. Ich glaube, ich habe mich mit ihrem Laptop eingesperrt.
Ja,
so, war das.
Genau. Du
nee,
hast
aber das war, glaube ich, echt so. Ich kann mich nicht dran erinnern, das ist mega lange her. Habe auch absolut keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen. Aber genau, dann kam Joko damals zu uns nach Hause. Und
das ist, glaube ich, erstmal die Frage, dürfen einfach so fremde Leute nachts...
Ja, ja, wenn eine Person, die da wohnt, den er einlädt, das ist ja wie in so einem komischen Vampirfilm oder so,
weißt du,
sobald
halt
eine
auch.
Person sagt, ja, komm rein, dann
ja,
ist das,
klar,
glaube ich, glaub ich, in Ordnung. Ja, das war auch nicht so spät. Also ich glaube, die hatten noch ein paar andere Crips hinterher zu drehen. Naja, genau, das ist die Geschichte, wie ich Oliver Rath kennengelernt habe. Ich war dann längere Zeit seine Praktikantin und er hatte mich damals dann auch vor die Kamera gestellt und das war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Und ich habe dann auch angefangen, Filme zu drehen, also geschauspielert, teilweise angezogen auch sogar, wow. Habe dann festgestellt, dass beides schwierig ist, weil ich hatte wirklich die krassesten Anfragen für die krassesten Filme von den krassesten Regisseuren. Ich habe sogar Hollywood-Sachen auch mitgemacht, aber es war dann immer, sobald es krass war, war es dann so, okay, du musst nichts sagen, nur deinen Schatten rausholen. Und irgendwann war ich so, okay, cool, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Und irgendwie ist es auch nicht so aufregend, wie ich dachte. Und irgendwie bringt es mich absolut nicht weiter. Und dann habe ich aufgehört damit. Und habe dann aber ja auch schon den Podcast gehabt mit Ines damals. Und dann haben wir irgendwie da ja voll viel, also eigentlich haben wir daraus eine Karriere auch gemacht und sind dann auch auf Tour gegangen und hatten auch immer wahnsinnig viele Angebote für alles Mögliche. Also egal, Fernsehen, Bücher oder sonst irgendwas. Und haben dann immer auch nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das war auf jeden Fall ein schöner Wandel in meiner Karriere, kann ich dir sagen. Von ich muss jetzt schon wieder irgendwie einen geilen Film, der irgendwelche Preise abräumt, annehmen, wo ich genau 0,3 Sekunden nackt zu sehen bin, zu ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Und ich kann dir sagen, das erste Mal, dass ich an einem Set richtig gut behandelt wurde, war, als ich mit Ines zusammen einfach mich selbst gespielt habe. Bei Dogs of Berlin, da habe ich einen goldenen goldenen Lamborghini gefahren und hatte einfach einen Trailer. Ich hatte einen Trailer das erste Mal in meinem Leben und ich habe vorher echt viele Filme gedreht und war so, scheiße, ey, das ist möglich.
Du bist eine Person.
Ich bin eine Person, ja. Krass, und es war auch das erste Mal, dass ich mich nicht aussehen musste, naja. Nein, nicht das erste Mal, aber eins der wenigen Male. Aber ernsthaft, mir haben so viele Regisseure früher auch gesagt, dass ich halt im Film gar nicht stattfinden kann. Und da kamen so die krassesten Argumente, ne? Also zum einen werde ich niemals Geld mit meiner Stimme verdienen. Das fand ich das Geilste so im Nachhinein. Ne, weil ich rede so sehr leise und ich nuschel auch so ein bisschen.
Leute, jetzt kommt Werbung, aber für etwas, was mein Leben verändert hat. Und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. Aber ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru. Die App hat mich gerettet. Hat sie wirklich. Die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzguru Plus, das benutze ich. Das kostet nur 2,99 im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor erwachsenen Dinge. Und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ich habe eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen Haftbefehl. Oh Gott. Und Inkasso und ich sind per Du. Naja, ein Inkasso-Unternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019. Hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. Hysterisch, schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man die öffnet, dann sind da süße Icons und da sind die roten Zahlen. Irgendwie gar nicht so gruselig oder die Tatsache, dass ich Erwachsenengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsenengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir 8 Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der Bio-Eisdiele, wo eine Kugel 2,95 € kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, vegan, bio ist, scheiße. In Berlin ist das so. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat. Auf einen Blick. Du siehst genau, wo was abgebucht wird. Und die App ist einfach voll schlau, weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast. Und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 € abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann loggst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht, und sieht so, oh, warte mal, und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach draufgehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen erwachsenen Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat, einfach jeden scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr wegen Finanzguru. I love you, Finanzguru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen. Und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara. Und dann könnt ihr sogar Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat. Und wirklich, wie gesagt, ihr könnt es 3 Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ist auch viel zu lang. Vielleicht hört ihr euch sie trotzdem gerne an. Für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt, Finanzguru, I love you forever. Jetzt kommt eine Werbung, wo ich dachte, es geht um Medikament. Und dachte so, das kann ich ja nicht machen. Kennt ihr Automol? Das kippe ich mir mal rein, wenn ich krank werde. Und dann hat mir eine liebe Person, die am Podcast hier mitarbeitet, das Briefing geschickt und hat gesagt, hey, hast du darauf Bock? Und habe ich gesagt, okay, aber Medikamente will ich eigentlich nicht bewerben. Und das hieß einfach Osteirol. Und dann dachte ich, Osteirol, was ist das? Und bis ich dann Kraft habe, dass es Osteirol ist, hat es gebraucht, liebe Leute, weil irgendwie niemand über Osteirol redet. Osteirol, da redet ja niemand drüber. Und da frage ich mich, warum? Denn in diesem Briefing steht etwas, was ich gar nicht besser ausdrücken könnte. Ich könnte es gar nicht besser sagen und deswegen lese ich es euch so vor, wie es hier steht. Dramatisch, aber echt. Warte. Osteirol ist anders. Authentischer, ursprünglicher, echter, reduzierter. Und zwar reduziert auf das Notwendige, auf das Wesentliche, auf das, was es wirklich braucht. Punkt. Berge. Punkt. Osteirol ist das Bergtirol. Punkt. Ich finde die Dramaturgie berauschend. Auf jeden Fall ist es bergig, wie man raushören konnte. Und für Leute, die Sport machen, wo ich ja nicht dazugehöre, ist es natürlich umso schöner. Es ist einfach noch rau, sagt man das? Es ist rau. Es ist einfach zum Runterkommen schön. Es ist authentisch. Es ist nicht überfüllt. Und tatsächlich habe ich jetzt gelernt, ich war jetzt mit Papa im Urlaub, dass mir Berge unglaublich gut tun. Die stehen da einfach. Was soll ich machen? Egal, was passiert, egal, wer mich im Internet wieder einschreit, dann guckst du dir so einen Berg an, der steht da, was der schon alles gesehen hat, dieser Berg. Das kann ich euch sagen. Und vor allem die in Osttirol. Das sind ganz andere Berge nochmal. Und was für mich ein absolutes Plus ist, das ist einfach eine Abkühlung im Sommer. Ab 25 Grad bin ich raus. Und es gibt wenig Mücken. Das steht jetzt nicht im Briefing, aber immer wenn ich in den Bergen bin und ich bin es viel zu selten und ich sollte es viel öfter sein, habe ich wenig Mückenstiche und ich weiß nicht, was man sich mehr wünschen kann. Keine Mücken, keine Leute und keine Hitze. Hä? Osttirol? Vielleicht ist es doch ein Medikament. Für die Seele, fürs Herz, Leute.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch abtrainiert durch Podcasting oder so, aber es ist halt total ironisch, dass ich dann wirklich seit so genau 2016 genau mit meiner Stimme irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dann haben voll viele gesagt, mit den großen Brüsten und so, das sieht halt scheiße aus im Fernsehen, weil man ja immer so in dieser Perspektive ist, wo man so an der Brust sozusagen abgeschnitten wird und Fernsehen macht ja immer noch dicker. So, ne? Also solche Sachen habe ich halt so viel gehört, sodass ich mir eh immer dachte, also, keine Ahnung, ne? Soll ich da jetzt wirklich nochmal, soll ich auf eine Schauspielschule gehen oder soll ich irgendwie Unterricht nehmen dafür, dass ich mir diese Scheiße von irgendwelchen alten weißen Männern anhören muss? Hatte ich irgendwie nie die Motivation zu, ne? Also vielleicht kommt das ja nochmal, wenn ich so eine Iris Berben werde oder so. Weißt du, wenn ich in so ein Alter komme, wo ich dann irgendwie immer die Mutter spiele oder so. Wo es halt nicht mehr ganz so hart sexualisiert wird, weißt du?
Ja, ich glaube, die finden da auch einen Weg.
Aber wahrscheinlich trotzdem weniger. Ne?
Ja, ja, na, ja.
Weil
also
man darf den Madonna-Hurenkomplex nicht unterschätzen.
Aber jetzt mal im Ernst, ich finde das total krass und was für ein krasser Move das einfach ist, dass du, sobald Leute dich angucken, quasi schon sexualisiert wirst. Du bist, wie gesagt, das, was der typische Male Gaze ist, was, wenn Männer sich eine Frau malen, dann kommst du wahrscheinlich raus.
Aber in leise.
Aber du sprichst ja leise. Du sprichst ja leise.
Ja, aber die Sachen, die ich sage, gefallen mir dann trotzdem nicht.
Du sagst dann in leise halt. Aber schon, würde ich schon sagen, und dass du dann genau mit dieser einen Sache Karriere machst, die kritisiert wird oder nicht gesehen
wo
wird.
Wo meine Optik auch keine
Wo Frage. Einfach du sagst so, okay, ich bin genau das, was sich alle Männer, die ja nun mal die Machtposition damals viel mehr hatten, genau das, was sie sich wünschen. Und genau deswegen entziehe ich mich der ganzen Sache und setze mich jetzt dahin, wo ihr mich alle gar nicht seht und werde trotzdem eine der erfolgreichsten Frauen damals, heute mit Bikini-Label, damals mit Podcast, Deutschlands. Fuck off. Ich finde das einfach krass. Ich finde, das ist einfach so ein, boah, ich wollte sagen Power-Move, aber das ist mir zu nah am Power-Frau. Und das Wort finde ich so schlimm.
Was, bist du keine Power-Frau?
Ich bin einfach eine, einfach mutig und ein Girlboss.
Aber mutig hat, glaube ich, auch noch niemand zu mir gesagt, um mich nicht fertig zu machen.
Ja.
Oh. Oder? Also das ist sowas. So. Ganz ehrlich, als ich angefangen habe, mich auszuziehen für Fotos, haben so viele Leute mir jeden Tag gesagt, wie mutig ich bin. Und ich dachte mir jedes Mal so, Alter, als Maul. Das ist aber mutig von dir. Also, hä? Warum?
Ich habe auch ein oder zwei Videos, wo man wirklich diesen Unterschied sieht bei meinen Brüsten aus. Ja, so ein Witz, wer weiß, wenn andere über mich lachen, kann ich das halt auch. Und da, ich habe wirklich, eins ist viral gegangen, irgendwie 2 Millionen Aufrufe. So viele, oh krass, das ist richtig mutig von dir. Das,
danke für deinen Mut.
Danke für sichtbar machen.
Ey, das Ding ist, ja, die Leute, okay, die sich dafür bedanken, ne? Die meinen das ja auch wirklich, also
ja,
die,
und das ist das Schlimme.
Da ist absolut nichts Böswilliges dran oder so. Gut. Aber ich kenne diese Nachrichten und ich denke mir auch jedes Mal so, puh. Ne, ich habe das auch, wenn ich über irgendwelche Sachen spreche, über die niemand reden möchte, schreiben mir dann auch voll viele Leute so, danke, dass du darüber redest, das ist so mutig von dir, das gibt mir so Hoffnung, das macht mich irgendwie auch stärker und keine Ahnung. Und das ist eigentlich voll die schöne Nachricht, ne? Und eigentlich was, ja, was ich auch total bewegen will in Menschen. Aber auf der anderen Seite kommt immer dieser Unterton wie, damit will ich mich nicht an die Öffentlichkeit machen.
Wenn du meinst.
An deiner Stelle hätte ich einfach die Fresse gehalten. So klingt das, wenn du so eine Nachricht liest.
Das Schlimmste, was mir in diesem, das Schlimmste in Anführungszeichen, was mir in diesem Ausmaß passiert ist, ich habe einmal ein Foto von mir gepostet, in so einem relativ eng anliegenden Kleid. Und ich habe in den letzten, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren so um die 20 Kilo zugenommen. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es liegt an mir. Und ja, und die will ich jetzt so langsam wieder, oder 10. Ich würde gern 10 so langsam wieder verlieren oder auch nicht. Ist mir tatsächlich nicht so wichtig, weil ich mache generell keine Diäten und auch keinen Sport und deswegen weiß ich noch nicht, wie das klappt. Ich warte einfach, dass es wieder weggeht und wenn nicht, dann ist es auch egal.
Manchmal funktioniert das.
Ja, ist mir egal, ehrlich gesagt, weil ich fühle mich ganz okay. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann aber so ein Foto gepostet, ist schon was, aber auch schon was her, ist so in den letzten 3, 4 Jahren passiert, dass ich so langsam aber stetig zugenommen habe und das habe ich gepostet, ich weiß nicht, vor 1,5 vielleicht. Dann hat dann wirklich eine drunter geschrieben, wow, toll, dass du dich, wow, toll, dass du das postest. Und es war so keine Caption, so hey, wenn du... Egal, ob du vielleicht auch zugenommen hast oder so, wir sind alle schon. Nichts. Ich wollte einfach nur das so Kleid so zeigen und poste das so.
Und, oh, das Internet ist einfach anders hart.
Und das,
ey,
hat mich gehandelt, weil sie einfach. Schön. Und seitdem poste ich mich wenig, muss ich wirklich sagen. Also, das war wirklich so, wo ich dachte, oh.
Ey, aber ganz ehrlich, Tara, als ich angefangen habe, Fotos zu machen, ne? Ich dachte, es war so 2010, 2011 rum, so, ne? Da war ja die Welt auch noch ein bisschen anders. Muss man ehrlich sagen.
Oder sie war genauso, aber die Leute sind besser da drin, es netter zu sagen, um dann hintenrum noch krasser.
Kann auch sein, aber ich kann dir sagen,
ja,
meine einzige Zukunft in der Fotobranche war als Body Positivity Model. Ich wurde, also es gibt so viele Artikel, ne, die ich auch wirklich, es gibt Interviews mit mir, mit Überschriften, wo drin steht, so, ich bin Body Positivity Model. Ernsthaft?
Wer sonst? Kurze Frage.
es ist halt so geil, wenn du dir halt überlegst, ne? Also, oh mein Gott. Ich schäme mich natürlich hochgradig dafür, überhaupt mein Gesicht dafür oder meinen Körper dafür hergegeben zu haben, weil ich halt Leute haben mir das halt gesagt, ne? Ich stehe für Body Positivity und ich war so, ja, okay, wenn das jetzt meine Karriere ist, dann ist es jetzt so. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, ne? Also, ich war halt eine Größe 38 schon immer. Das ist halt so hart. Und aber
gilt
weil ich
eine ab
Größe
36 sogar Plus Size? Wow.
Ernsthaft, ich dachte dann noch so, okay, vielleicht Curvy Model, aber ne, ich habe mich halt echt auch in Amerika so bei Plus Size Agenturen oder bei Agenturen, die auch so eine Plus Size
ist. Ich hatte, glaube ich, ab 38, ne?
Ja, also was Fashion angeht, voll, ne? Aber wie krass das einfach ist, dass mein Körper irgendwie als so mutiges Zeichen gegen Schlankheitswahn benutzt wurde oder so, ne? Nur einfach, weil ich dicke Titten hatte.
Ich kenne
nicht meinen Hintern.
Nee, I'm sorry. für wen war das? Ich war 2000, ich weiß
auch schon mal
ehrlich,
als Plus-Size-Model unterwegs auf dem Laufsteg?
Ja, tatsächlich in Paris. Okay. Also war ich wirklich, ich habe das noch nie, glaube ich, erzählt, weil es einfach nicht so wichtig ist. Ich wurde, aber weil ich halt auch nicht hübsch genug bin, wurde ich dann für so einen Haarmodel-Job gebucht. Ich weiß nicht, wann es war. Vor 2015, das weiß ich noch. Da wurde ich dafür gebucht und sollte, und ich weiß nicht mal mehr, welche Marke das ist. Ich habe letztens meine E-Mails auch durchgesucht, ich weiß es nicht mehr. Sollte ich aber nach Paris und war dann auch in Paris und ich weiß aber, wann es war. Es war in einem Februar und zwar an Valentinstag. So. Mhm. Und da war die Show und kurz vorher, und da konnte ich noch kein Französisch. Mittlerweile spreche ich Französisch, weil ich mit einem Franzosen verheiratet bin. Keine Ahnung, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, ja, Franzosen sind halt Menschen, den muss mir einen suchen. Und dann war ich in Paris und stand auf diesem Laufsteg. Und da war aber, habe ich mich mit einer so anbekanntet.
Was? Klar.
Genau, und das ist auch das Wort dafür. Ja, und die konnte Französisch. Und dann stand ich da und da war ich wirklich, das ist, ich war mindestens, ja, muss ja dann 10 Jahre, wenn es vor 2015 war, mindestens 10 Jahre her und da war ich auch so eine 38, würde ich sagen. Und ich bin halt über 1,80, ich bin 1,81 so. Und Größe 38, das ist okay, ne? Für Modelmaße hätte ich jetzt mal gedacht zumindest, aber ist auf jeden Fall auch Plus Size. Und dann wurde ich angezogen und mir sollten auf der Bühne die Haare geschnitten werden. Und die haben mir gesagt, das wird ein Bob. Und dann habe ich kurz vor, während ich angezogen wurde, hat sie mir so ein Foto hingehalten von so einem Fukuhila und hat sie mir gesagt, der kommt zurück. Also er kam bis heute nicht zurück, außer bei Männern Mitte 20, die TikTok-Videos machen. Aber ansonsten kam der Fukuhila, so wie sie ihn wollte, nicht zurück, weil sie wollte noch rote freche Strähnchen reinhaben. So überall so einen richtigen Fukuhila mit so roten Fransensträhnen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und währenddessen wurde ich, wie gesagt, angezogen mit so einem Reifrock. Und der hat mir nicht gepasst. Und dann hat ein Typ auf Französisch rumgeflucht wie sonst was. Und danach hat sie mir gesagt, diese, mit der ich mich dann da anbekanntet habe, dass er gesagt hat, dass ich ein fetter Bauerntölpel bin.
Oh, schön.
Und das war so einer meiner Boss-Moves im Leben, glaube ich. Habe ich mich ausgezogen, also diesen Reifrock
komplett
ausgezogen, genau, und habe gesagt, dich will ich. Und ja, wir sind jetzt verheiratet.
Das war mein Mensch, ihr Vater.
Ja, genau.
Gott.
Ich hab diesen Reifrock und ich habe dann den Job abgesagt, irgendwie eine Stunde vor diesem Laufsteg.
Geil. Das ist echt ein Boss-Move.
Das war echt
vor allem, wenn du dir überlegst, in welcher Zeit das passiert ist.
Und vor allem wollten die mich verklagen. Und ich hatte kein Geld. Gar nichts. haben sie dann aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Und das ist so wirklich, das war so das erste Mal, dass ich Paris erlebt habe. Und da haben wir so, ja. Und dann, es war aber gar nicht so schlecht, weil das Hotel war schon gebucht. Und dann saß ich halt an Valentinstag in Paris, in meinem Hotelzimmer und hab Macarons gefressen.
Oh, geil.
Ja. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ich muss mal gucken, jetzt wo die Folge ja auch irgendwann online geht, ob ich dazu noch was finde. Und dann kann ich vielleicht mal posten, Vielleicht kann ich das mal posten. Ja, krass. wie die Welt sich dann vielleicht hat sich die Welt doch verändert.
Absolut.
Wenn ich das jetzt auch so.
Also natürlich werden wir auch älter, ne? Und irgendwie bekommt man ja auch so ein bisschen Lebenserfahrung und Weitsicht und vielleicht auch ein Stück weit Weisheit mit oder Vorurteile, je nachdem, wie man es dreht. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, ne? Aber ich glaube auch schon, ja, okay, nee, wahrscheinlich liegt es echt daran. Es liegt daran, dass wir älter werden, dass wir mehr Macht bekommen, dadurch, dass wir mehr Reichweite haben und Leute sich nicht mehr ganz so beschissen uns gegenüber verhalten, wahrscheinlich.
Sag das doch nicht
ja,
so.
Aber überleg mal, ne, weil wenn du jetzt wieder von null auf startest, ey, ganz ehrlich, auch was bei Filmen irgendwie passiert ist und so, ne? Ey. Muss ich nochmal in meine Verträge gucken, was ich da drüber erzählen kann. Aber ne, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie da teilweise mit Leuten umgegangen wurde, gar nicht nur mit mir so persönlich, da hatte ich schon viel mehr Erfahrung, als dass ich das mit mir hätte machen lassen, glaube ich. Aber da habe ich dann noch so junge Küken betreut oder so, habe mich da für die verantwortlich gefühlt, weil ich gemerkt habe, was sie gerade mit denen machen. Und die waren so, wow, voll aufregend, mein erstes richtiges Filmset. Und ich war so, okay, und jetzt rufst du bitte deinen Agenten an oder deine Agentur oder irgendjemand, der dich hierher geschickt hat und sagst, was gerade war. Und dass du bitte willst, dass er nochmal dort anruft und was mit denen verhandelt. Weil du gerade einfach, du hattest keinen Text, auf einmal hast du Text. Du hattest kein, deine Szene war, du bist im Hintergrund, auf einmal holt dich der Hauptdarsteller nach vorne und sagt, die Szene ist jetzt so, dass ihr rumknutscht, du rufst jetzt bitte jemanden an und klärst das mit denen, weil das ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Du bist einfach auch noch abgesehen davon 19 Jahre alt und der Hauptdarsteller ist Ende 40.
Oh, was?
Also so Sachen halt, ne, wo ich mir so denke, ey, boah, manchmal bin ich richtig froh, dass das alles mit Film und so, weißt du, dass das nie diese krasse Reichweite, also dass es nie so krass geklappt hat bei mir. Weil wer weiß, was ich alles noch gemacht hätte, wenn das wirklich mein Traum gewesen wäre.
Ja, man denkt ja auch, man muss.
Ja, voll.
Weil man ja die ganze Zeit irgendwie durch diese ganzen Machtverhältnisse eingebläut bekommt, du musst das machen.
Das sind alles Chancen.
Ja, genau, du musst, hä? Ja, du musst, oh Gott, nee, nicht in diesem Kontext. Nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass vor allem junge Frauen dann noch denken, sie müssen sich fügen, weil das eben alle Chancen sind, wie du sagst. Bei solchen Filmsets und so, die Leute haben Angst, die haben, glaube ich, nur Angst vor Gott, nicht mal vor Gott, vor gar keinem haben die Angst. Ich habe mich verfolgt das im Schlaf, dass ich denke, wenn mich jemand erkennt oder so, dass ich nicht nett genug war oder dass ich mal irgendwann zu irgendwem unfreundlich war, weil ich einen scheiß Tag hatte oder weil ich damals vielleicht noch weniger reflektiert war oder was auch immer und dachte, ja, das ist schon das Netteste, was ich werden kann. Und so oft denke ich daran, oh Gott, war ich wirklich immer eine gute Person? Nein, war ich nicht. Wie werde ich besser? Wie kann ich mich besser reflektieren und so? Und dann sind dann so andere Leute am Filmset und sagen so, ja, das machen wir jetzt, ohne Geld und du musst, sonst wirst du hier rausgeschmissen. Und da frage ich mich, wie können diese Leute nachts schlafen?
Ich muss auch wirklich sagen, ich empfinde auch so eine Art Neid diesen Menschen gegenüber, weil ich bin halt auch so, ne, dass ich halt alles immer 3000 Mal überdenke. Was habe ich für Auswirkungen auf andere Menschen? Habe ich es überhaupt verdient, auf diesem Planeten zu sein?
Ja,
so.
Ich nicht, aber
und,
ja.
Und dann kommen halt eben so Leute, wie du schon gesagt hast, ne, und ich denke mir so, wie muss sich das anfühlen, durchs Leben zu gehen und sich einfach zu denken, ich mache nur Sachen, die für meinen Vorteil sind, durchgehend.
Cancel mich doch, mir scheißegal.
Ja, voll.
Ihr Cancel-Banausen. Okay, aber es ist vielleicht auch einfach nicht legal, was du gemacht hast. Ja, heute
und,
darf man nicht
sein. Das Schlimme ist ja auch, dass viele damit durchkommen. Ich will das gar nicht so in der Öffentlichkeit sagen, weil ich will natürlich die Leute ermutigen, keine krassen Wichser zu sein. Aber viele Menschen kommen schon immer damit durch und werden immer damit durchkommen. Und wenn dann irgendwas passiert, dann sind die so, ja, mir doch egal. Ja. Und dann sind alle so, okay, guck mal, den interessiert das gar nicht, dann können wir auch aufhören. Und dann geht's weiter. Ja. Und dann geht's weiter und dann passiert wieder genau das Gleiche. Und voll, ich bin da neidisch drauf. Ich würde auch gerne mein Leben ohne Konsequenzen haben, aber ich bin als Frau geboren worden, deswegen.
Ja, deswegen wird es nichts. Gut, das war ein schönes Stichwort. Wir haben keinerlei Chancen oder Hoffnung. Danke, dass du da warst.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ey, ganz ehrlich, hier kommt jetzt die Hoffnung, ne? Die neue Generation, da sind auch ein paar Andrew Tates dabei, da sind auch ein paar Pick-Me-Girls dabei, die Andrew Tate-Supporterinnen sind. Aber die kommen mit einem ganz anderen Wissen, wachsen die auf und mit einem viel krasseren Zugang auch zu Wissen, als wir das jemals hatten in unserer Zeit. Und ich weiß ganz genau, dass die super viele... Ich weiß ganz genau, dass sie viele Sachen machen werden, die nachhaltig auch unsere Gesellschaft verändern werden. Und ich hoffe sehr zum Guten und ich glaube eigentlich auch sehr daran, an das Gute in den Menschen. Und ich meine, guck mal, du hast einen Kanal, wo du Leute aufklärst über Themen wie Sexismus und so weiter, über strukturelle Ungerechtigkeiten. Ich habe ein Bademode-Label, das Menschen das Gefühl gibt, dass sie irgendwie cool sind und dass sie nicht, wie hast du es gesagt, fette Bauerntrampel sind?
Ja, hat er gesagt, fetter Bauerntrampel.
Ja, zum Beispiel. Cool. Oder halt auch Vogelscheuchen. Vogelscheuchen. Oh. Wow. Jetzt kriege ich eine E-Mail. Scheiße, egal. guck mal, also im Endeffekt, jeder kann so ein bisschen was machen, ne?
Ich glaube, es stimmt auch wirklich und ich glaube, dass Wir sind so vorsichtig geworden, was wir zu anderen Menschen sagen und dass man halt natürlich nicht mehr einfach jemanden beleidigt aufgrund des Aussehens. Ich glaube aber, und ich merke das an mir selber, dass wir uns selber so innen drin oft noch, man guckt sich an und sagt, boah, bin ich hässlich oder eine Vogelscheuche oder was auch immer. Und wir fassen so darauf auf, dass wir zu anderen Menschen nicht mehr so sind, aber sind zu uns immer noch ganz, ganz oft ganz gemein. Und ich glaube wirklich, dass solche Label wie deines dabei helfen, dass man sagt, hey, ich muss mich nicht immer wieder in massenproduzierte Sachen zwängen, die mir nicht passen, weil Kleidung ist ja dafür da, dass sie mir passt und angepasst wird. Und deswegen glaube ich, dass solche Label wie deine einfach extrem wichtig sind. Und bevor ich mich unter das Messer lege, vielleicht komme ich vorher zu dir.
Ey, die Einladung steht, ne? Ja. Die steht schon länger.
Ich weiß. Guck mal, die steht schon. Tara?
Sie steht schon nicht mehr, die liegt schon inzwischen, weil sie immer noch
mal... Die muss ich auch mal setzen.
Und du wurdest mir auch vorgeschlagen für mein Kampagnenshooting.
Ja.
Soll ich dir mal sagen, was ich vorhatte?
Ja.
Und zwar wollte ich die Stadt plakatieren mit so Plakaten. Da steht dann 2 Cups, 1 Girl. Oder 1 Girl, 2 Cups.
Ich schwör,
und dann
ja.
Ist da nur eine Nahaufnahme von deinen Brüsten.
Ja!
Die eine größer ist als die andere.
Hä? Und warum machen wir das nicht?
Naja, okay, dann los jetzt.
Weißt du was? Ich
machst du es?
Ich mache es.
Okay, geil.
Ist mir scheißegal.
Okay, du darfst ja auch, das es war ein bisschen teuer, ich habe schon nachgefragt.
Du hast schon nachgefragt?
Also mit der Plakatierung und so. Aber du darfst hier ein Plakat aussuchen, wo das hängen soll. Machen wir.
Okay, wir machen das.
Und dafür fertige
Hand drauf.
Ich dir auch ein Muniek-Bikini an, natürlich,
okay.
Für das Plakat.
Wir haben Hand drauf gemacht. So, Leute.
Meine war ein bisschen schwitzig, ich hoffe, es ist okay.
Es ist okay.
Okay.
Meine ist sehr trocken.
Super, perfekt.
Danke, wollen wir noch ein bisschen... Oh Gott.
So. Okay.
Tschüss. Ja, ihr seht bald meine Brüste in der Stadt.
Cool. Ich freue mich drauf.
Ich mich...
Auch, ne?
Auch, ja. Genau. Ciao, danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne.
Tara sagt was, ist eine Produktion von Universal Music Podcasts und Schönlein Media in Zusammenarbeit mit Acast. Host Tara Luise Wittwer. Executive Producer André Hofer und Florian Kasten. Redaktion Anna Germeck. Produktion und Schnitt Florian Kasten. Mischung Jona Hamann. Coverfoto und Artwork Pablo Lütkenhaus. Creative Consultant Cornelia Neff. und Hair and Make-up Silke Zeitz.